Hallo nochmal. Es ist schön, Sie beim vierten Podcast des Projekts Coping Against Information Disorder wiederzusehen. Ich bin Ingrid, eine KI-generierte Stimme von Voicemaker, und zusammen mit meinem Kollegen Jonas werden wir Sie durch die 7 Trainingsmodule dieses Erasmus-Plus-Projekts führen. In diesem Modul werden wir Ihnen zeigen, warum Dialog wichtig ist, sowohl im Allgemeinen als auch im Zusammenhang mit dem Umgang mit Fehlinformationen. Wir werden die wichtigsten Grundlagen des Dialogs erläutern und Ihnen helfen, Fähigkeiten zur Gestaltung eines effektiven Dialogs zu entwickeln. Schließlich werden wir auch über die Schwierigkeiten in der interkulturellen Kommunikation sprechen. Okay, es ist Zeit, mit dieser Sitzung zu beginnen.
Wie kann man dem Glauben an eine Informationsstörung entgegenwirken? Es kann sehr schwierig sein, einem Glauben an eine Informationsstörung entgegenzuwirken, denn Überzeugungen sind per Definition instabile Vorstellungen, die sich nicht leicht ändern lassen. Dies kann je nach Person und Überzeugung unterschiedlich sein, je nachdem, wie stark die Überzeugung ist. Manche Menschen sind zum Beispiel einfach nur falsch informiert und stehen anderen Sichtweisen aufgeschlossen gegenüber. Andere Menschen hingegen haben vielleicht radikalere, engstirnige Überzeugungen. Das kann passieren, wenn diese Person Teil einer Echokammer ist. In beiden Fällen, vor allem aber im Letzteren, ist es wichtig, einen Dialog zu führen. Ich habe das Wort Echokammer erwähnt. Dies ist eine Umgebung, in der eine Person nur auf Überzeugungen oder Meinungen trifft, die mit ihren eigenen übereinstimmen, so dass ihre bestehenden Ansichten verstärkt werden und alternative Ideen nicht in Betracht gezogen werden.
Ein Dialog ist also wichtig. Um jemanden in Bezug auf bestimmte Überzeugungen oder Ideen umzustimmen, muss er mit anderen Perspektiven, Fakten, Erkenntnissen und Einstellungen in Berührung kommen. Das Gespräch mit Ihnen ist eine sehr gute Möglichkeit, diese Perspektiven zu vermitteln. Im Falle des Glaubens an eine Informationsstörung könnten Sie Gefühle, Ideen und Fakten auf einer persönlichen Ebene in Gesprächen ansprechen, um hoffentlich deren auf Unwahrheiten beruhenden Einstellungen entgegenzuwirken. Aber nicht jeder Dialog hat die gleiche Wirkung.
Der Dialog kann sehr unterschiedlich ausfallen. Manche Gespräche sind kämpferischer Natur, andere wiederum respektvoller. Wie zu erwarten, führen kämpferische Gespräche in der Regel zu nichts. Aufgrund des aggressiven Charakters dieses Dialogs wird er in emotionalen, engstirnigen Argumenten enden. Wenn Sie jemanden von einem Thema überzeugen wollen, ist es wichtig, respektvoll zu bleiben und einen offenen Dialog zu fördern. Um einen effektiven, respektvollen Dialog zu führen, sollte das Umfeld, in dem er stattfindet, sicher sein. Das schafft Möglichkeiten, die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und sich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen, ohne zu urteilen.
Um eine solche sichere Umgebung zu schaffen, sollten Sie die 4 Grundlagen für einen wirksamen Dialog kennen. Erstens, die Beziehungen sollten auf Vertrauen beruhen, damit die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich wohlfühlen, wenn sie ihre Zweifel äußern. Zweitens, der Dialog sollte gleichberechtigt sein. Drittens, sollten Sie im Dialog eine Anleitung geben. Und viertens, weisen Sie Aggressionen zurück. Im Folgenden werden wir mehr darüber sprechen.
Die erste Grundlage betraf die auf Vertrauen basierenden Beziehungen. Vertrauen in die Kommunikation bezieht sich auf die allgemeine Erwartung, dass eine empfangene Nachricht wahr und zuverlässig ist und dass der Kommunikator Kompetenz und Ehrlichkeit beweist, indem er genaue, objektive und vollständige Informationen übermittelt. Um einen effektiven Dialog über schwierige Themen, zum Beispiel Informationsstörungen, zu führen, sollte ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Ohne Vertrauen gibt es keine Möglichkeit, ein Gespräch effektiv zu führen, weil die Person nicht erwartet, dass sie oder ihre Worte zuverlässig oder ehrlich sind. Daher wird er oder sie sich nicht auf den Dialog einlassen. Wenn jedoch ein Vertrauensverhältnis besteht, ist die Person eher motiviert, mit ihnen im Gespräch zusammenzuarbeiten und es fällt ihr leichter, sich zu äußern. Aber wie kann man dieses Vertrauen erreichen? Vertrauen ist nicht leicht zu erreichen, sondern wird meist im Laufe der Zeit aufgebaut. Vertrauen wird durch offene und schnelle Kommunikation untereinander aufgebaut. In dieser Kommunikation sollten Sie Beweise für Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit sammeln. Wohlwollen und Vertrautheit zu zeigen, schafft oft eine solche Bindung. Wenn eine solche Bindung noch nicht vorhanden ist, weil der Jugendbetreuer oder der Lehrer noch nicht viel Zeit mit dem Schüler verbracht hat, aber trotzdem ein effektiver Dialog geführt werden soll, gibt es eine wichtige Fähigkeit, die nützlich sein könnte. Sie heißt affektive Professionalität.
Affektive Professionalität bedeutet, dass Sie als Fachmann nicht in erster Linie auf der Grundlage von Autorität und kognitivem Handeln arbeiten, sondern vielmehr eine Verbindung herstellen und Einfühlungsvermögen und Engagement für die Belange der anderen Person zeigen. Sich in den Schüler einzufühlen, ihn wirklich kennenzulernen, sich für ihn zu interessieren und auf seine positiven Aspekte zu achten, ist ein entscheidender Faktor. Ein wichtiges und nützliches Instrument, das Ihnen bei der Fähigkeit zur affektiven Professionalität helfen kann, ist die Selbstauskunft. Je nach Situation ist es hilfreich, ein wenig über die eigenen Überzeugungen, Werte, Ideale, Enttäuschungen, Frustrationen und Ärger zu sprechen. Die schrittweise Offenlegung Ihrer Gefühle und persönlichen Erfahrungen fördert sowohl das Vertrauen als auch das Wissen, das Sie über den anderen haben. Dies kann verbal, nonverbal und kontextuell geschehen. Zum Beispiel, indem man wörtlich etwas sagt, durch Gesichtsausdruck, Körperhaltung und sogar durch die Marke und Farbe der Kleidung, die man trägt. Die Selbstauskunft hat sich in den meisten Fällen als vorteilhaft erwiesen, sollte aber je nach Kontext neu überdacht werden. Jeder Mensch ist komplex und anders und kann auf ähnliche Situationen unterschiedlich reagieren. Mein Kollege wird Ihnen gleich mehr erzählen.
Ja, ich werde Ihnen einige hilfreiche Vorschläge machen, wie Sie die Selbstauskunft in schwierigen Gesprächssituationen anwenden können. Erstens, machen Sie die Selbstauskunft nicht zu häufig. Die Kraft der Selbstoffenbarung entsteht gerade dadurch, dass sie nicht zur Gewohnheit wird. Dann tun Sie es überlegt und mit Bedacht. Versuchen Sie herauszufinden, was der Klient eigentlich will, bevor Sie eine Frage beantworten, die eine Selbstauskunft erfordert. Sie können dann besser auf das zugrunde liegende Bedürfnis des Klienten eingehen. Wählen Sie Ihre Worte sorgfältig aus und achten Sie darauf, wie einfühlsam oder gefühlsbetont Sie erzählen. Der Grad der Intimität sollte dem Bedürfnis des Patienten entsprechen. Eine allzu persönliche Selbstauskunft ist relativ ungünstig, aber ein gewisses Maß an Intimität ist notwendig. Seien Sie vor, während und nach der Selbstoffenbarung ansprechbar. Vergewissern Sie sich, dass Sie durch Fragen oder Beobachtung Rückmeldung darüber erhalten, wie der Klient die Informationen aufnimmt, damit Sie sich weiter darauf einstellen können.
Als nächstes kommen wir zum egalitären Dialog. Ein egalitärer Dialog ist ein Dialog, bei dem alle Teilnehmer gleichberechtigt sind. Potenzielle Machtungleichgewichte zwischen den Teilnehmern, zum Beispiel zwischen Lehrer und Schüler, spielen keine wichtige Rolle. Stattdessen regt die Kommunikation beide Partner dazu an, ihre Überzeugungen, Einstellungen und Meinungen zum Ausdruck zu bringen, um zu einem gegenseitigen Verständnis zu gelangen. Der egalitäre Dialog konzentriert sich auf den Austausch von Ideen auf gleicher Ebene. Diese Gleichberechtigung legt den Schwerpunkt auf die Stichhaltigkeit der Argumente und das, was im Gespräch gesagt wird, anstatt jemandem eine bestimmte Denkweise aufzuzwingen. Auf diese Weise schafft die Form des egalitären Dialogs gleiche Ausgangsbedingungen und damit ein Umfeld der Sicherheit und Offenheit. Wenn Sie als Frontlehner ein Gespräch mit einer Person führen, die Anzeichen eines Glaubens an eine Informationsstörung zeigt, ist es wichtig, dass Sie diesen Glauben nicht verurteilen. Hören Sie ihnen zu, versuchen Sie zu verstehen, woher sie kommen, und bringen Sie Ihre eigenen Argumente vor, ohne die der anderen herabzusetzen. Auf diese Weise werden Sie Ihrer Argumentation gegenüber aufgeschlossener sein.
Hilfestellung geben. Ihre Rolle als Frontliner besteht nicht nur darin, einen sicheren Raum für den Dialog zu schaffen, sondern sich auch am Dialog zu beteiligen, um zu versuchen, dem Glauben an eine Informationsstörung entgegenzuwirken. Um dies zu tun, sollten Sie einige entscheidende Punkte im Auge behalten. Konzentrieren Sie sich. Es ist zwar wichtig, den Schüler sagen zu lassen, was er zu sagen hat, aber der Sinn des Gesprächs sollte nicht verloren gehen. Sie sind hier, um zu verstehen und möglicherweise den Glauben des Schülers an eine Informationsstörung zu widerlegen. Machen Sie vernünftige und respektvolle Vorschläge für Themen, die zu berücksichtigen sind, einschließlich moralischer und ethischer Aspekte. Denken Sie daran, dass der Dialog nicht verurteilend oder wertend sein darf und dass er gleichberechtigt bleiben sollte. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie nicht respektvoll widersprechen und alternative Perspektiven aufzeigen können. Ermutigen Sie zu konstruktivem Engagement im Gespräch und unterstützen Sie es positiv.
Aggression zurückweisen. Wie mein Kollege bereits sagte, führt Aggression in einem Dialog zu Engstirnigkeit und Emotionen. Ohne Aufgeschlossenheit ist das Gespräch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Natürlich kann es vorkommen, dass der Dialog bei dem Schüler Aggressionen hervorruft, auch wenn er respektvoll geführt wird. Versuchen Sie in diesem Fall, die Situation zu deeskalieren, wie Sie es für richtig halten. Wenn die Aggressivität bestehen bleibt, sollte das Gespräch ein anderes Mal fortgesetzt werden. Um Aggressionen vorzubeugen und ein sicheres und aufgeschlossenes Gespräch zu führen, sollten Sie durch Ihr eigenes Verhalten ein Vorbild für ziviles und respektvolles Verhalten sein. Wenn Sie mit Respekt und Sorgfalt sprechen, ist es wahrscheinlicher, dass der Schüler dieses Verhalten nachahmt. Um dieses Verhalten aufrechtzuerhalten, ist aktives Zuhören eine wichtige Fähigkeit, die es zu nutzen gilt. Wir werden Ihnen jetzt mehr darüber erzählen.
Aktives Zuhören bedeutet, dass Sie der anderen Person zeigen, dass Sie ihr wirklich zuhören. Dies trägt dazu bei, Konflikte im Dialog zu vermeiden. Aktives Zuhören kann auf viele Arten erfolgen. Es umfasst Aspekte wie diese: interessiert aussehen, interessiert werden. Beteiligen Sie sich, indem Sie antworten. Bleiben Sie am Ball. Testen Sie Ihr Verständnis. Bewerten Sie, was Sie hören. Neutralisieren Sie Ihre Gefühle. Aktives Zuhören bedeutet, dass Sie, denken Sie über Ihre Körpersprache und Haltung nach und wie Sie auf Sie wirken. Dass Sie nicht unterbrechen. Dass Sie die Stille effektiv nutzen, um darauf zu warten, dass Sie sagen, was Sie zu sagen haben. Sie fassen die Emotionen und den Inhalt dessen, was Sie interpretieren, zusammen oder paraphrasieren Sie. Sie stimmen nicht mit der Person überein, sondern wiederholen nur, was sie gesagt hat. Aktives Zuhören bedeutet auch, dass Sie, bestätigen Sie sie, wenn Sie mit dem, was Sie sagen, einverstanden sind.
Es gibt auch noch andere Fähigkeiten, die Sie für einen guten Dialog benötigen. Kritisches Denken hilft Ihnen, Annahmen und Voreingenommenheiten zu erkennen, Informationen zu analysieren, über Ihre Quellen nachzudenken und in der Lage zu sein, fundierte und rationale Urteile zu fällen. Bitten Sie die Schülerinnen zu erklären, warum sie zu ihren Schlussfolgerungen gekommen sind und ihre Standpunkte zu untermauern, um ihren Weg zu verstehen. Mehr dazu finden Sie im Podcast über kritisches Denken. Fragen sind in einem Dialog von unschätzbarem Wert. Sie tragen dazu bei, unser Verständnis zu bereichern. Gute Fragen geben uns jedoch nicht nur mehr Informationen, sondern ermöglichen es Ihnen, ein tieferes Verständnis für die Erfahrungen des anderen zu entwickeln und zu verstehen, wie und warum er die Welt so sieht, wie er sie sieht. Gute Fragen sind Antwortfragen, das heißt Fragen, die auf Informationen aus dem Gespräch reagieren. Sie helfen, das Verständnis zu vertiefen. Die Reflexion findet meist nach dem Dialog statt, denn es braucht Raum und Zeit, um über das Geschehene nachzudenken. Es ist jedoch wichtig, zu reflektieren, um besser zu verstehen, was man gelernt hat und wie man es in Zukunft verbessern könnte.
Und nun kommen wir zur interkulturellen Kommunikation. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Kommunikationsformen in den verschiedenen Kulturen nicht völlig austauschbar sind. Kultur ist ein unglaublich breit gefächertes Phänomen, das in allen Bereichen des sozialen Umfelds zu finden ist, in den Gegenständen, die wir täglich benutzen, in der Art und Weise, wie sich die Menschen verhalten, in ihren Ideen und Werten. Aus diesem Grund beeinflusst die Kultur die Wahrnehmungen, Denkmuster, Urteile und Handlungen der Menschen. Bei sozialen Interaktionen zeigt sich der Einfluss der Kultur in Begrüßungsritualen, Kleidung, Mimik, Körpersprache und Sprachgebrauch. So kommunizieren einige Kulturen direkter, während andere indirekter sind und den Tonfall und das Schweigen nutzen, um die Botschaft zu vermitteln. Wenn also Menschen aus zwei verschiedenen Kulturen zusammenkommen, besteht ein großes Potenzial für Fehlinterpretationen.
Hier sind einige Beispiele für Fehlinterpretationen in der interkulturellen Kommunikation. Die Bedeutung des Schweigens ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. In manchen Kulturen kann es ein Zeichen von Respekt sein, zum Beispiel in China. In Australien hingegen wird Schweigen manchmal als Schüchternheit oder als Zeichen von Desinteresse empfunden. Die angemessene körperliche Distanz für ein Gespräch mit einem Fremden unterscheidet sich von einer Kultur zur anderen, und wenn jemand diese unausgesprochenen Normen missachtet, fühlen wir uns oft unwohl. Gesten und Blickkontakt können aussagekräftige, aber von Kultur zu Kultur unterschiedliche Botschaften vermitteln. Zum Beispiel Araber, Lateinamerikaner und Südeuropäer halten direkten Augenkontakt mit ihren Gesprächspartnern, während Asiaten und Nordeuropäer dazu neigen, ihren Blick in die Ferne schweifen zu lassen oder den Augenkontakt ganz zu vermeiden. Wird der Blickkontakt zu lange gehalten, kann dies sogar als sexuelles Interesse interpretiert werden. Wort-für-Wort-Übersetzungen können sehr knifflig sein. Ein englischer Geschäftsmann hat einen Brief an einen japanischen Geschäftsmann geschrieben. Er verwendet den Satz: Ich frage mich, ob Sie eine Tagesordnung für unser Treffen vorbereiten würden. Die Verwendung von Wanda in diesem Satz bedeutet, dass man höflich darum bittet, etwas zu tun. Im Japanischen kann Wanda jedoch mit Zweifel übersetzt werden. Dann würde der Satz: Wir bezweifeln, dass Sie eine Tagesordnung für unser Treffen vorbereiten würden, entstehen. Der gut gemeinte Satz verwandelt sich in einen Satz, der als unhöflich angesehen werden könnte.
Wie können wir also interkulturelle Fehlinterpretationen vermeiden? Es gibt keine eindeutige Möglichkeit, interkulturelle Fehlinterpretationen gänzlich auszuschließen. Die Art und Weise, wie Menschen handeln und denken, ist durch ihre Kultur geprägt, und das lässt sich nur schwer ändern. Um sie jedoch so weit wie möglich zu vermeiden, gibt es zwei wichtige Schritte, die zu unternehmen sind. Erstens sollten Sie Ihr Wissen über andere Kulturen und deren Kommunikationsgewohnheiten erweitern, um sie besser zu verstehen. Zweitens, sprechen Sie darüber. Wenn Sie die Tatsache ansprechen, dass es Probleme bei der Interpretation geben könnte, schaffen Sie für Sie und für Sie selbst die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Sie könnten zum Beispiel fragen, ob Sie richtig verstanden haben oder die Nachricht so wiederholen, wie Sie verstanden haben.
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Modul gefallen hat. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen, unseren Leitfaden zu lesen. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten ausbauen möchten, sollten Sie den Bereich mit Aktivitäten und Übungen auf der E-Plattform oder in der mobilen App besuchen. Es warten 4 weitere Podcasts auf Sie. Sie informieren Sie über weitere wichtige Aspekte im Zusammenhang mit Fake News und Informationsstörungen. Sie werden über die Bedeutung von Dialogen, über ethische Aspekte, Reflexionsfähigkeiten und schließlich über digitale Fähigkeiten informiert. Sie sind nur einen Klick entfernt.